Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, liebe Freunde der metaphysischen Grundsatzerwägungen, wir sind zurück.
Manu, hast du deinen Kaffee schon ausgetrunken?
Ja, ich habe hier deine 2 Liter Cola-Flasche neben mir und langsam beginnt das Koffein zu wirken.
Gut.
Wir haben letztes Mal eine sehr spannende, aber sicher auch eine schwierige Folge aufgenommen zum Thema Satanismus und sind mal in die verschiedenen Erscheinungsformen des Satanismus eingestiegen und haben uns dann sehr stark auf den religiösen, weltanschaulichen, auch den dualistischen Satanismus konzentriert, der eben ein Stück weit in der Öffentlichkeit, auch in den Medien irgendwie steht, zu Unrecht steht für den gesamten Satanismus. Viele Leute, gerade auch in hochreligiösen Kreisen, viele in katholischen und evangelikalen Kreisen, verstehen unter Satanismus nichts anderes als diesen religiösen, dualistischen Satanismus von Menschen, die tatsächlich an die Existenz Satans glauben und sich auf dessen Seite schlagen. Und wir haben letztes Mal auch gesehen, welche Blüten dann auch eine gewisse Panik vor dem Satanismus getrieben hat in den 90er Jahren und auch in den letzten Jahren wieder, wo man vermeintlich Zehntausende von Kindern als Opfer rituellen Missbrauchs und ritueller Tötungen fürchtet und sich da wirklich in eine Sache reinsteigert. Das war natürlich auch irgendwie eine düstere Angelegenheit. Heute wird's, glaube ich, ein bisschen leicht verdaulicher, oder?
Ja, genau. Wir haben das ja schon angekündigt, das letzte Mal, dass es heute fröhlicher wird. Vielleicht ganz kurz, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Wir werden heute jetzt über diesen symbolischen Satanismus sprechen und da vor allem 2 große, bis heute wichtige Grundausprägungen uns ein bisschen näher anschauen. Wir gehen da vielleicht am besten geschichtlich vor.
Ja.
Angefangen hat das Ganze in den 1960er Jahren mit LaVey. Und LaVey ist die Gründerfigur der Church of Satan.
Ja. In San Francisco hat er das Ganze aufgezogen. Er rühmt sich auch, und ich glaube, man kann sagen, zu Recht, als Begründer des modernen Satanismus. Er war wahrscheinlich der Erste, der unter dem Label Satanismus wirklich eine Gemeinschaft gebildet hat, eine eigentliche Church of Satan gegründet hat und dann auch diese berühmte satanische Bibel verfasst hat.
Genau. Also und da ist vielleicht wichtig, oder als allererstes muss man sich klar machen, LaVey rechnet nicht mit einem metaphysischen Teufel, er rechnet auch nicht mit einem metaphysischen Gott. Also er denkt weder, dass es Gott gibt, noch den Teufel gibt.
Ja.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber warum machst du dann eine Church of Satan? Und das ist ganz ähnlich, wie wir das auch in Teilen des Protestantismus kennen, dass wir hier ein sehr symbolisches Verständnis haben, dessen, was der Satan ist und auch dessen, was der christliche Gott ist.
Ja, man kann auch sagen, vielleicht letztes Mal haben wir über theistische Ausprägungen des Satanismus gesprochen, also eben Leute, die wirklich glauben, dass da eine Hinterwelt existiert mit dämonischen Wesen und so weiter. Und heute sprechen wir über die atheistischen Ausformungen. Also beide Bewegungen des symbolischen Satanismus, die wir heute besprechen, sind ausdrücklich atheistisch.
Ja.
Das ist nicht ganz leicht zu begreifen, weil sich Satanisten nennen, aber sie sind überzeugt, das hat LaVey auch so begründet, ja, sie sind überzeugt, dass Menschen irgendwie Symbole brauchen. Und sie finden, genau, Satanismus oder Satan ist ein geeignetes Symbol, um für diese Dinge zu stehen, die in dieser Gemeinschaft hochgehalten werden.
Ja, und Satan selbst steht dann als Symbol für menschliche Eigenschaften wie Stolz, Stärke, den Willen, eigene Interessen durchzusetzen.
Souveränität.
Souveränität, die Rebellion gegen Autorität, Selbstbehauptung und einen Willen zur Macht.
Mhm.
Und das sind ja nun Dinge, die eigentlich an und für sich genommen gar nicht unbedingt schlecht sein müssten. Also es ist nicht in jedem Fall schlecht, stolz zu sein, stark sein zu wollen, Eigeninteressen verfolgen zu können, sich gegen Autoritäten zu wehren und einen Willen zur Macht zu haben. Aber man merkt schon an dieser Stelle, das sind natürlich alles Begriffe, die innerhalb der christlichen Tradition und innerhalb eines christlichen Welt- und Menschenbildes schon höchst ambivalent sind.
Ja, also sicher nicht eine Liste christlicher, kein christlicher Tugendkatalog, den du hier gebracht hast.
Im Gegenteil,
hast.
Oder? Wir sind zum Teil sogar bei den Todsünden.
Exakt. Ja. Exakt. Aber wir sind, vielleicht ist das wichtig festzuhalten, es sind jetzt nicht Werte oder es steht jetzt nicht im Zentrum irgendwie Katzen töten, Kinder missbrauchen, Frauen erniedrigen oder irgendwie so. Das ist eben nicht im Zentrum.
Aber vielleicht müssen wir mal auf das eingehen, was denn im Zentrum ist. Denn Lovejoy hat ja, also man muss vielleicht so sagen, ein Buch veröffentlicht, die satanische Bibel. Jetzt zu behaupten, er hätte das verfasst, geht vielleicht etwas zu weit. Es ist nämlich über weite Teile auch ein Plagiat aus mehreren verschiedenen Grundlagentexte. Aber stellen wir uns doch einfach mal den Inhalten und man könnte mal sagen, wenn wir einen Überblick gewinnen wollen, was da eigentlich die Werte, die Ideen, die Grundvorstellungen sind, dann gibt es sowas wie 9 satanische Sünden, also Dinge, die Satanisten ablehnen sollen. Es gibt Regeln für die ganze Welt und das Weltverständnis. Und es gibt auch so etwas wie 9 satanische Grundsätze. Wir werden das jetzt nicht alles vorlesen können. Manu, was findest du am schlagendsten, um zu sagen, okay, damit können wir jetzt die Ideen beschreiben? Sind das die Grundsätze, sind es die Regeln oder sind es die Sünden?
Also ich finde diese 9 satanischen Grundsätze finde ich sehr, sehr instruktiv, um sich ein Bild zu machen, quasi welche Tonalität hier angeschlagen wird und was hier hochgehalten wird. Und man spürt diesen Grundsätzen auch, diese Abgrenzung vom Christentum spürt man ihnen deutlich.
Da merkt man die Abgrenzung besonders gut, ja.
Also ich kann ja mal anfangen, die zu referieren. Das ist keine lange Geschichte. Erstens Satan, wiederum Satan als Symbol gemeint. Genau. Als Chiffre, ja, für eine bestimmte Lebenshaltung, für eine bestimmte Wertehaltung. Satan bedeutet Sinnesfreude statt Abstinenz. Und dann zweitens, Satan bedeutet Lebenskraft statt Hirngespinste. Und die Hirngespinste sind natürlich vor allem religiöse Hirngespinste, die da im Hintergrund stehen. Drittens, Satan bedeutet unverfälschte Weisheit statt heuchlerischen Selbstbetrug. Übrigens, Side Note, Heuchlerei. Ich habe mich da ja ein bisschen eingelesen in diese satanische Bibel und bin da irgendwie erstaunlich hängen geblieben. Und Heuchlerei spielt doch eine wichtige Rolle im Satanismus nach Lovejoy. Also die Kirchen, das Christentum wird ganz entschieden als heuchlerische Bewegung angeschaut. Also das ist eine wichtige Abgrenzung.
Darf ich dazu kurz ein Zitat von Lovejoy selbst einwerfen? Samstagabend sah ich Männer beim Karneval halbnackten Mädchen hinterherstieren und sonntagmorgens sah ich dieselben Männer auf der Kirchenbank mit ihren Ehefrauen und Kindern, wie sie Gott baten, ihnen zu vergeben und sie von ihren fleischlichen Sünden zu befreien. Und am nächsten Samstagabend würden sie wieder zurück beim Karneval oder anderen Stätten des Genusses sein. Da wurde mir klar, dass die christliche Kirche auf Heuchelei beruht und des Menschen fleischliche Natur hervortreten wird.
Ja, also da hat er Beobachtungen gemacht, die ihn auch abstoßen. Ja. Und das findet er dann auch jämmerlich. So dieses Ganze sich dann abschlagen wegen irgendwelcher lüsterner Blicke und so. Und das ist ein System, das eben abgelehnt wird. Also unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischer Selbstbetrug. Viertens, Satan bedeutet Güte Denn das ist interessant. Güte gegenüber denjenigen, die sie verdienen, anstatt Verschwendung von Liebe an Undankbare. Ja. Und dann fünftens, Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange. Ein direktes Zitat aus Bergpredigt.
Ja.
Sechstens, Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsbedürftigen anstatt Fürsorge für psychische Vampire. Ja.
Ja.
Siebtens, Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist, manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Das ist übrigens interessant, dass sich die Satanisten nach LaVey entschieden auch gegen diesen Vorwurf wären, irgendwelche Tiere zu opfern, ja, und so. Im, ja, Gegenteil sagen sie, sie würden gerade einer Weltanschauung anhängen, die den Menschen eben, die Tiere eben auf Augenhöhe mit dem Menschen wahrnehmen und ihnen gerade keinen Schaden zufügen wollen.
Es gibt sogar unter diesen 11 satanischen Regeln gibt es einen Absatz dazu, der heißt, töte, also es ist die 10. Regel, töte keine nichtmenschlichen Tiere, außer du wirst angegriffen oder zu Nahrungszwecken.
Also keine konsequenten Vegetarier, aber doch eine genau, sehr starke Betonung der Würde aller Lebewesen. Mhm. Achtens, Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, also alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zu psychischer, geistiger oder emotionaler Erfüllung. Also eine sündenbejahende Weltanschauung. Und neuntens und letztens, Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie all die ganzen Jahre über am Leben erhalten. Vielleicht kommen wir darüber noch ins Gespräch. Das finde ich eine spannende These, die jetzt den Bezug zur Kirche explizit herstellt. Ja, das ist ein Auszug, vielleicht finde ich der bedeutendste Teil dieser satanischen Bibel. Da ist noch ganz viel anderes drin, vielleicht nur als Randbemerkung, die satanische Bibel, das ist ein relativ überschaubares Büchlein. Also das sind 200 Seiten, die hat man schnell gelesen. Es zerfällt in 4 Bücher, die an quasi auch an biblisch konnotierte dämonische Urwesen angelehnt sind. Also das erste Buch nennt sich Satan und das ist an die 4-Elemente-Lehre auch gekoppelt.
Genau.
Ja, also Satan steht für den Herrn des Feuers, Luzifer steht für den Herrn der Lüfte, der Morgenstern, Belial ist auch ein hebräisches, also eigentlich ein Gott in der hebräischen Bibel. Belial steht für die Erde und der Leviathan natürlich für die Tiefen des Meeres. Das ist das Meeresungeheuer. Auch biblische Begriffe. Mhm. Und ich habe aber dann beim Lesen gemerkt, die Bücher, die haben nichts mit diesen Gestalten zu tun. Also das nennt sich dann das Buch des Luzifers oder des Belials, aber da die ganzen Gestalten.
Man muss das wohl eher als Widmung verstehen,
ja,
glaube ich.
Ja, ja. Also es ist auch ein rechtes Durcheinander. Also es ist keine systematische Abhandlung oder so. Man merkt, du hast es ja schon erwähnt, dass er das entweder die Legende lautet, er hat das in der Walpurgisnacht 1969 geschrieben, quasi mit einer gewissen, ja, mit einem gewissen Inspirationsanspruch vielleicht. Und seine Tochter hat dann gesagt, nee, der war unter Druck von seinem Verlag. Er hat einen Verlagsvertrag gehabt und brauchte unbedingt das Geld und hat das dann hastig zusammengeschrieben. Also in einer Walpurgisnacht oder hastig zusammengeschrieben, allzu lang hat er nicht mit dem Buch verbracht.
Es ist jedenfalls mit heißer Nadel gestrickt und man findet auch da eben schon mit dieser Walpurgisnacht eine der Legenden, die sich um LaVey ranken. Das Netz ist voll damit. Also auch beim Wikipedia-Artikel findet ihr viele interessante Side-Stories, was der Mann in seinem Leben alles gemacht haben soll. Wenig davon lässt sich verifizieren, aber es trägt zur Mythenbildung bei. Einfach, falls ihr mal Zeit habt und gute Unterhaltung braucht, dann ist das ein witziges Rabbit Hole.
Ja. Ja, das sind 9 satanische Grundsätze, die eben dieser Anton Sander LaVey formuliert hat, die quasi zum Gründungsmanifest der Church of Satan gehört. Und das hat sich dann entwickelt. Das hat dann eine Gefolgschaft rekrutieren können, die das bisherige, was man vielleicht mit Satanismus verbunden hat, dann doch weit übersteigt.
Ja, man merkt ja auch schon an so Formulierungen wie dem ersten Grundsatz, Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz, dass hier Satan symbolisch als eine Gegenfigur, als ein Gegensymbol ins Spiel gebracht wird gegenüber einem gewissen Puritanismus, gegenüber einer gewissen bürgerlichen Trockenheit und Saturiertheit auch. Und da ist ein stark hedonistisches Moment drin, ein Moment drin, das auch sagt, hey Mensch, du hast dieses eine Leben, genieße es, es gibt kein Gott, es gibt keine Hinterwelt, es darf auch keine Autoritäten geben, die sich dir hier in den Weg stellen dürfen. Ermächtige dich selbst. Man könnte ein bisschen auch sagen, in einer aufklärerischen Tradition, ja. Also Kant, der sagt, wage es, deinen Verstand zu gebrauchen, haben wir jetzt hier eigentlich einen, der sagt, wage es, deine Möglichkeiten auszuschöpfen, wirklich zu genießen, oder?
Ja, genau. Und witzigerweise hat es mich schon erinnert an die Parole der neuen Atheisten, die ja auch dann auf die Busse in London geschrieben haben, genieße das Leben, es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Das ist eigentlich ein Motto, das sich auch die symbolischen Satanisten auf die Flagge geschrieben haben. Sie hinter der Chiffre Satans vertreten sie eigentlich eine atheistische, sehr genussorientierte, diesseitige Weltanschauung. Und was man schon merkt jetzt an diesen Grundsätzen, ist, dass der Satanismus natürlich nicht denkbar ist ohne die Hintergrundfolie eines Christentums, eines auch bürgerlich, vielleicht teilweise genussfeindlichen, leibfeindlichen, regelorientierten Christentums. Die ganze satanische Bibel lebt von der Abgrenzung davon und atmet dieses Befreiungspathos. Das ist mir aufgefallen an ganz vielen Stellen. Im Buch Lucifer zum Beispiel schreibt der LaVey, Satan bedeutet Widerstand gegen alle Religionen, die den Menschen frustrieren und wegen seiner natürlichen Instinkte verurteilen. Also das ist so ein Widerstandspathos. Wir stehen auf quasi gegen den Puritanismus, gegen den Zwinglianismus, könnte man in der Schweiz sagen, gegen die Zwinglis und Zwänge, hat man in der Street Parade mal formuliert.
Und es gibt da auch eine große Faszination für christliche Vorgaben, wenn man so will, oder? Also die Todsünden werden jetzt zu einem Arsenal an Tugenden umformuliert.
Ja.
Oder? Also die Völlerei ist jetzt nicht mehr das Böse, die Wollust sowieso nicht und Zorn darf sich manchmal auch wirklich ausbreiten, gerade wenn es darum geht, gegen Autoritäten, gegen Selbstbeschränkungen etc. aufzustehen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Aber auch diese Idee der Hölle, wie sie sich findet bei Dantes göttlicher Komödie. Es sind ja dann 8 Ringe, die nach den Vergehen organisiert sind und denen Strafen korrespondieren. Die sind auch eine wichtige Vorlage, die dann ja jetzt eigentlich satanistisch ins Gegenteil verkehrt und zu Tugenden
wird. Ja, und vielleicht, was hier noch signifikant ist, das werden wir dann auch sehen im Unterschied zu neueren Ausformungen des Satanismus, vor allem zum Satanic Temple. Hier bei der Church of Satan nach LaVey spürt man schon, dieses sozialdarwinistische Element ist ganz deutlich vorhanden. Also diese Vorstellung, der Mensch steht im Zentrum und er soll und darf sich durchsetzen. Er soll und darf auch seinen Willen durchsetzen. Es ist ein starker Anthropozentrismus und ein starker Egozentrismus ist mit verbaut. Natürlich eben in Auflehnung auch gegen irgendwo falsche Barmherzigkeitsaufrufe des Christentums und so. Mir ist das enorm entgegengeschlagen an einer Stelle in der satanischen Bibel, wo quasi wie umgekehrte Seligpreisungen formuliert werden.
Und
ich zitiere da ein paar Dinge noch, die ich signifikant fand. Da heißt es zum Beispiel, gebiete denjenigen Einhalt, die dich verfolgen. Also nicht segne, die dich verfolgen, sondern gebiete ihnen Einhalt, schleudere diejenigen, die dein Verderben planen, zurück in ihre Verwirrtheit und Niederträchtigkeit. Und dann heißt es, gesegnet, jetzt ausdrücklich in Anlehnung an die Seligpreisungen, gesegnet sind die Starken, denn sie werden die Erde besitzen, eben nicht die Armen im Geist und genau, die Demütigen. Verflucht, jetzt sogar, verflucht sind die Schwachen, denn sie werden unter das Joch kommen. Gesegnet sind die Mächtigen, denn sie werden von uns Menschen verehrt werden. Verflucht sind die Schwachen, denn sie werden ausgelöscht werden. Gesegnet sind die Mutigen, denn sie werden die Herren der Welt sein. Verflucht sind die selbstgerechten Demütigen, denn sie werden von gespaltenen Hufen zertrampelt. Gesegnet sind die Siegreichen, denn der Sieg ist die Grundlage des Rechts. Verflucht sind die Besiegten, denn sie werden für immer Vasallen bleiben. Gesegnet sind die mit den eisernen Fäusten, denn die Untauglichen werden vor ihnen fliehen. Gesegnet sind die Zerstörer falscher Hoffnungen, denn sie sind der wahre Messias. Verflucht sind die Gottesanbeter, denn sie werden wie geschorene Schafe sein. Gesegnet ist der Mann, der zahlreiche Feinde hat, denn sie werden ihn zum Helden machen. Verflucht ist derjenige, der anderen Gutes tut, die ihn dafür verspotten, denn man wird ihn verraten. Also wir haben hier, es ist nicht, habe jetzt ja, nicht das, alles gelesen.
Der letzte Abschnitt ist ja eigentlich die Jesus-Geschichte.
Ja, genau. Ja,
der Mann, der Gutes tut, sie werden ihn dafür verspotten.
Exakt.
Aber Manu, jetzt lass uns da ganz kurz ein paar, wie will man sagen, Fäden aufnehmen und anbinden, weil das ist total interessant, oder? Wir haben in dieser Podcast-Staffel unter anderem über die Evolutionstheorie und ihre Wirksamkeit gesprochen, die ja dann auch teilweise in einer sozialdarwinistischen Gestalt weitergewirkt hat. Das kann man alles nachhören, aber da sind natürlich wichtige Punkte aufgenommen worden. Wir haben über den Liberalismus gesprochen, der auch eine libertäre Ausprägungsform kennt in der Gegenwart. Und auch da kommt etwas zusammen, würde ich sagen. Und wenn man das jetzt verbindet, oder, dann man könnte jetzt ganz direkt sagen, Lovejoy ist ein Sozialdarwinist, also blöd. Ich versuche Lovejoy von diesem Gedankenkonstrukt her nochmal von der anderen Seite zu fassen und ihn darin vielleicht auch stark zu machen, ohne dass man ihm gleich das Label Sozialdarwinist anklebt. Ich glaube, die ursprüngliche Beobachtung ist, dass er sagt, es gibt so etwas wie eine Kultur, die ungeheuer mächtig ist. Die christlich-abendländische Kultur, wenn man so will. Die uns mit Regeln und Sanktionen belegt für Dinge, die aber eigentlich urmenschlich sind und die wir tun wollen.
Ja.
Und was wir jetzt anstreben sollten, ist die Befreiung von diesen kulturellen Regeln und Grundsätzen, die über die christliche Religion jetzt vor allem transportiert worden sind. Das führt uns zurück zu einem, ich sage es jetzt mal so, glücklichen Naturzustand, wo wir wirklich gemäß unserer Natur leben können. Und wie ist unsere Natur organisiert? Und jetzt kommt der Darwinismus rein. Diejenigen, die am besten angepasst sind, die sich unter widrigen Umständen dieser Welt anpassen können, die kommen zum Ziel. Und daraus wird dann eigentlich das ganze Konstrukt geschmiedet. So verstehe ich das, oder?
Ja, und ich würde aber doch sagen, ich kann natürlich der Kritik, die da immer implizit mitverbaut ist und manchmal ganz explizit ausgedrückt wird, der Kritik an der Kirche und an gewissen auch gesetzlichen Ausformungen des Christentums, da kann ich natürlich weitgehend folgen. Ich glaube, die haben da irgendwo was Richtiges gesehen und sicher auch was Richtiges miterlebt, wenn er ja von irgendwie Beobachtungen spricht, die er gemacht hat an heuchlerischen Christen, die nicht halten, was sie vorgeben oder die zerbrechen an den Vorgaben ihres Glaubens und so weiter. Da haben sie ja was gesehen. Ich glaube einfach, die Alternative, die sich hier auftut mit diesen neuen satanischen Grundsätzen und so weiter, das ist quasi dann wieder in die andere Richtung übers Ziel hinausgeschossen. Also man kann natürlich auch, und wir haben ja auch immer mal wieder bei Ausgeglaubt darüber gesprochen, dass man zum Beispiel die Bergpredigt, wir hatten doch diese Folge zum Thema Missbrauch,
auch,
dass man die Bergpredigt in einer ganz jämmerlichen und auch unbarmherzigen Weise anwenden kann auf Missbrauchsopfer, die dann sofort denjenigen vergeben müssen, die ihnen da Böses angetan haben und ihrer Verletzung und dem, was ihnen an Ungerechtigkeit geschehen wird, gar keinen Raum geben können und so. Das muss man ja kritisieren. Aber wenn man dann auf der anderen Seite in dieses Lob des Stärkeren und in das Lob des Siegreichen einstimmt und so, das hat natürlich dann auch nietzscheanische Anklänge. Nietzsche ist auch ein Kronzeuge für diese Art des Satanismus, die ja dann nicht zu einer, also meiner Einschätzung nach dann überhaupt nicht zu einer Gesellschaft führen, in der ich lieber leben würde, weißt du?
Ja, aber ich sehe das auch etwas ambivalent. Also in dieser christlich geprägten Gesellschaft, wie wir sie jetzt zum Beispiel im Umfeld von Donald Trump erleben,
ja,
wo ein ganz, ganz seltsamer Schuld-Vergebungszusammenhang besteht, wo man sagt, eigentlich ist uns egal, wie viele Frauen er sexuell ausgebeutet hat, etc. Hauptsache, er bereut es vor Gott.
Mhm.
Ja? Also so diese Verantwortungslosigkeit, die einfach sagt, naja, du brauchst nur das richtige Label, dass du nämlich wiedergeborener Christ bist, dann ist alles okay.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz widerlich und abstoßend.
Ja.
Und in einem solchen Kontext jetzt zu sagen, hey, es geht um Eigenverantwortung, es geht darum, was du tun kannst und du musst dich auf deine eigene Stärke verlassen. Das finde ich erstmal auch etwas, was man mindestens als ein Anhänger des Christentums sehr, sehr ernst nehmen muss. Wir haben auch mal eine ganze Folge drüber gemacht, wie schädlich dieser christliche Gedanke ist, dass wir sowieso alle Sünder sind und immer wieder sündigen werden und dann erlöst uns aber die freie Gnade Gottes, wenn das nämlich zu einem Prinzip wird. Also nicht zu etwas, was erlebt wird als Befreiung, sondern zu einem Recht, ja, das ich in dieser Welt aufrechterhalte gegenüber denen, denen ich Unrecht getan habe,
ja, dann
ist das eigentlich die widerlichste Form, die es überhaupt geben kann, oder?
Absolut. Und da müsste man auch sagen, paradoxerweise, gerade die Kreise, in denen solche auch Fehlformen des christlichen Glaubens, solcher irgendwie ein institutionalisierter Vergebungsgestus und diese ganzen Demutsbeteuerungen und so und dieses sich selbst zurückstellen zugunsten des größeren Ganzen, so dort, wo das wirklich lebt und aufblüht, die Gemeinschaften hätten eine gehörige Prise Satanismus nach LaVey eigentlich ganz gut nötig oder denen würde das ganz gut tun, im Sinne von jetzt mal Menschen, die sich ihr Leben lang irgendwie zurückgestellt haben und die dachten, sie müssten im Namen ihres Glaubens ihre eigenen Bedürfnisse und ihren eigenen Willen strategisch übergehen und sich von allen alles gefallen lassen, weil man doch als Christ und so das tut sollte und weil man doch zu Gehorsam und Vergebung verpflichtet ist und so weiter. Diejenigen, die würden eigentlich gut daran tun, sich mal ein, zwei dieser satanischen Grundsätze auch zur Maxime zu machen und sagen, nein, jetzt ist aber auch mal für mich Lebensfreude Programm und jetzt ist es für mich auch mal dran, zu meinem Herzen und zu meinen Bedürfnissen zu stehen. Aber natürlich würde ich sagen, nicht notwendigerweise im Namen Satans, sondern man kann das sehr gut tun im Namen des christlichen Gottes. Aber dieses Verständnis ist ja dann in gewissen Kreisen so verdreht, dass natürlich die satanischen Grundsätze auch als wie sagt man, Cure, als Heilung für diese Fehlformen des Christentums irgendwie zu verstehen sind.
Ja, und eine andere Fehlform, die ganz nahe damit verwandt ist, des Christentums, wo diese Ausprägung des Satanismus sicher heilsam sein kann, ist diese Wissenschaftsfeindlichkeit und Skepsis.
Ja.
Also quasi, ja, der Glaube gibt mir eigentlich Aufschluss über alles und ich brauche da gar keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, weil echte Naturwissenschaft bestätigt eigentlich immer nur meinen Glauben. glauben. Also diese Ausprägung wird halt hier auch gechallenged und das ist auf jeden Fall wertvoll. Ja. Lass uns, bevor wir rübergehen zu der Richtung, für die wir, glaube ich, beide, wenn ich es richtig verstanden habe im Vorgespräch, nämlich das Satanic Temple,
die größten
mehr
Sympathien
haben,
ja,
oder?
Ja.
Lass uns doch noch ganz kurz bei dieser Laway-Form bleiben, weil ich glaube, dass wir in der Gegenwart eine Philosophie oder eine politische Richtung kennengelernt haben, die sehr viel Nähe zu diesem Satanismus à la Laway hat. Und da denke ich natürlich an Jordan Peterson.
Ah, das ist jetzt eine steile These.
12
oh
Rules
oh.
for Life, wo es eigentlich darum geht, wie überlebe ich möglichst gut in einer gefährlichen, mir zum Teil feindlich gesonnenen Umwelt. Und diese Idee, dass du, um ein wirklich stabiler und dann auch zur Güte fähiger Mensch, eigentlich auch ein Monster sein muss, das sich wehren könnte, das Widerstand leisten könnte, körperlich, aber auch geistig. Das ist ja schon etwas, was sich da ganz stark wiederfindet. Wir framen das normalerweise heute eher so, dass wir sagen, es geht um Resilienz. Mhm. Oder? Aber dieses Resilienzmoment, das sagt, du selbst trägst für dein Leben Verantwortung und du musst dein Leben daran messen, ob du heute besser bist, als du gestern warst. Du musst es nicht mit irgendwem vergleichen, nicht mit irgendwelchen Hirngespinsten und Idealen, sondern mit deiner Version von gestern. Und kriegst du das heute besser hin? Und wenn ja, dann freu dich drüber und mach's morgen noch etwas besser. Also dieser Steigerungsgedanke und dieses ganz starke Selbstverantwortungsmoment, das wird ja dort schon in einer quasi therapeutischen Art und Weise in Anschlag gebracht.
Ja, also das ist jetzt eine steile These. Vielleicht ist es gut, dass du Jordan Peterson ins Gespräch bringst im Übergang von dieser zur nächsten oder zweiten aktuellsten Form des Satanismus, weil ich hätte ihn eher dieser zweiten Form zugeordnet, jetzt geistig-ideologisch, weil bei Peterson ja schon auch klar ist, natürlich, er hat dieses Moment des irgendwie übernimm Verantwortung für dich selbst, lass dich nicht einfach als irgendwie als Opfer framen, versteck dich auch nicht hinter irgendwie Verantwortung von anderen, die dich zu dem und jenem veranlasst haben, sondern übernimm Verantwortung. Aber jetzt Nietzsche, der ja wirklich so ein Säulenheiliger des Lavaischen Satanismus auch ist, ist ja bei Peterson eigentlich der Endgegner. Das ist für ihn ist ja, er hat ja die größte Angst, seine großen Feinde sind Nihilismus und Marxismus oder Sozialismus. Das ist quasi das Schlimmste. Und ein Nihilismus, der eben keinen größeren Horizont mehr kennt, das ist für ihn ganz schrecklich. Und seine Verantwortungsethik baut natürlich schon stark auf diesem Gedanken auf, dass man eben zu etwas Größerem verpflichtet ist, dass man seiner Familie dient, seiner Ehe, der Gesellschaft, seiner Gemeinschaft und so. Und ich glaube, so diese allzu stark sozialdarwinistisch egoistischen Momente, die sich in der satanischen Bibel finden, da würde er schon auch fremdeln damit. Also das sehe ich bei ihm jetzt nicht so ausgeprägt.
Ja, finde ich interessant, oder? Weil ich würde sagen, die Verbindung zwischen beiden liegt doch darin, dass sie eigentlich nicht zur Jüngerschaft aufrufen, wenn man so will. Also weder die satanische Kirche, also Church of Satan, noch Jordan Peterson werben um Mitglieder oder irgendwie sowas, sondern, also Church of Satan sagt sogar ganz klar, wir haben eigentlich kein Interesse an Mitgliedern. Das ist ein ziemlich elitärer Kreis. Und das ist doch genau die Art und Weise, wie Jordan Peterson auch auftritt. Also er sagt nicht, akzeptiere meine Wahrheit oder irgendwie sowas, sondern er entwirft das Bild eines elitären, starken, überlebensfähigen Charakters.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel auf diese 11 satanischen Regeln gehen, oder? Dann hat's da schon, natürlich ist das extremer formuliert, aber dann hat's da schon Ideen drin, wo ich sagen würde, ja, die finde ich aber auch bei Peterson wieder. Also Regel 3, in jemand anderen Heim erweise ihm Respekt, ansonsten betritt es nicht. Dann mit der Regel 4, wenn dich ein Gast in deinem Heim belästigt, behandle ihn grausam und ohne Gnade. Das sind natürlich Ideen, die sich dann sofort wiederfinden, wenn es um das Recht geht, Waffen zu besitzen, sein Heim zu verteidigen etc. Auch bei Peterson. Oder die 11. Regel, wenn du auf offenem Grund unterwegs bist, belästige niemanden. Wenn dich jemand belästigt, bitte ihn damit aufzuhören. Wenn er nicht aufhört, vernichte ihn. Das sind alles Dinge, die in abgeschwächter Form sich auch wieder in Vorträgen, Reden, Motivationsbeiträgen von Peterson findet. Oder diese Grundhaltung, beschwere dich nie über etwas, dem du dich nicht selbst aussetzen musst. Erzähle deine Sorgen nicht anderen, wenn du nicht sicher bist, dass sie es hören wollen, etc. pp. Das sind schon Dinge, wo ich sagen würde, ja, das zielt darauf ab, dass der Mensch zu einer Selbstermächtigungsmaschine wird, die seine oder ihre Überlebensfähigkeit in dieser als feindlich, bedrohlich, gefährlich wahrgenommenen Welt durchsetzen kann.
Ja, also ich würde nach wie vor sagen, also wenn man sich auf dieses Gedankenexperiment einlässt und Jordan Peterson versucht, irgendwo ideologisch in eine Nähe zu diesen symbolischen Satanisten zu bringen, dann würde ich immer noch sagen, er passt meiner Einschätzung nach besser zur zweiten Form, aber das können ja die HörerInnen dann selber für sich ausmachen, weil wir in der letzten Folge haben wir schon gesagt, es gibt im symbolischen atheistischen Satanismus gibt es vor allem zwei Bewegungen, vielleicht noch kurz zur Quantifizierung. Also wenn man von Satanismus spricht, dann machen die symbolischen Satanisten dieser beiden Bewegungen, machen den allergrößten Teil der Satanisten weltweit aus. Und da ist eben die Church of Satan von LaVey, die wir jetzt referiert haben. Und dann die zweite große satanistische Bewegung wird von Lucian Graves gegründet. Und das ist eigentlich eine
Satanic Temple.
Und das ist eigentlich eine ganz neue Erscheinung. 2013 ist diese Organisation oder Gemeinschaft gegründet worden, auch in deutlicher Abgrenzung von der Church of Satan. Man darf auch sagen, dass die Satanisten, auch die symbolischen Satanisten unter sich sehr, sehr stark zerstritten sind.
Und vielleicht müssen wir da auch noch kurz das große Schisma erwähnen unter der Church of Satan. Denn ja, so stark wie LaVey selbst sein wollte und so unabhängig war er dann doch nicht. Er hatte auch immer wieder mit Finanzproblemen zu kämpfen, hat dann Ämter quasi verkauft und gerade verkauft innerhalb seiner Kirche und das hat zu großem Unmut geführt und davon hat sich dann auch Aquino abgegrenzt und hat auf einer eigenen Grundlage, einem eigenen Buch, dann The Temple of Set gegründet. Also das heißt, wir hatten da schon ein Schisma. Und jetzt The Satanic Temple lässt sich aber gar nicht unbedingt als eine schismatische Bewegung zu dieser Church of Satan beschreiben, weil die war zur Zeit, wo die aufgekommen ist, eigentlich gar nicht mehr so relevant. Die war auch gar nicht mehr so wichtig, dass man sich jetzt daran hätte orientieren müssen. Auch nicht The Temple of Set. Also The Satanic Temple ist eigentlich wie eine neue Welle, die jetzt in diesem symbolischen Satanismus aufbricht.
Ja, und es ist aber schon ein Versuch, einerseits anzuschließen an die Church of Satan, aber ihr diesem Satanismus, diesem symbolischen Satanismus ein modernes, neues Gesicht zu geben und auch eben, und das ist vielleicht die entscheidende Neuerung oder der entscheidende Twist, dem Satanismus ein explizit humanistisches Gesicht zu geben. Also die Anhänger des Satanic Temple im Rückgang auf Lucian Graves, die halten natürlich auch die Autonomie und Selbstbestimmung des Menschen ganz hoch, wie auch in der Church of Satan, aber sie legen deutlich mehr Betonung darauf, dass eben zu ihrer Weltanschauung auch die Rücksicht auf andere gehört, auch humanistische Werte gehören, auch wirklich die ethische Verantwortlichkeit und sie grenzen sich vielleicht noch stärker ab als die Church of Satan von okkulten oder esoterischen Praktiken und Ritualen. Also soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, sind eigentlich Anhänger dieses Satanic Temple weitgehend ritualfrei. Also hier, ja. Die machen auch keine, bei der Church of Satan gab es ja noch so symbolische Rituale, die man vollzogen hat, nicht im Glauben an Satan, aber so in quasi symbolischer Weise.
Als gegenkulturelle Abgrenzung, oder?
Ja.
Gegen eine christliche Leitkultur, die sie bekämpft haben. Manu, lass uns jetzt zum The Satanic Temple rübergehen und ich lese mal das Mission Statement in deutscher Übersetzung vor, das uns auf der Webseite begrüßt. Die Mission des satanischen Tempels besteht darin, Wohlwollen und Mitgefühl zu fördern, tyrannische Autorität abzulehnen, den gesunden Menschenverstand zu fördern, Ungerechtigkeit zu bekämpfen und edle Ziele zu verfolgen.
Ja.
Ja, bist du beigetreten?
Noch nicht, aber würde das irgendwie als Mission Statement einer christlichen Kirche firmieren, würde man es ihr auch abnehmen. Also
genau. Und jetzt denke ich, bevor wir jetzt auf diese Grundsätze eingehen, mit denen wir sehr viel Sympathie haben werden, müssen wir etwas zum Kontext sagen des Satanic Temple. Und zwar würden wahrscheinlich wir und die meisten Hörerinnen und Hörer sofort sagen, ja, Wohlwollen und Mitgefühl fördern, tyrannische Autorität ablehnen, gesunden Menschenverstand fördern, Ungerechtigkeit bekämpfen, edle Ziele verfolgen. Jawohl, wir sind dabei.
Ja.
Und ich glaube aber, dass wir hier auch verstehen müssen, dass mindestens eine in ihrem Kontext dominant wahrgenommene christliche Ausprägung genau das ist, was sie verstehen unter tyrannischer Autorität.
Ja. Ja.
Und wahrscheinlich sogar zu Recht. Wir haben in der Recherche herausgefunden, dass es einen Peak gab, wo der Satanic Temple ganz viele neue Mitglieder gewonnen hat.
Ja.
Und das war die Wahl von Donald Trump.
Ja.
Jetzt bevor die wilden Verschwörungstheorien losgehen, es ist nicht so, dass Donald Trump ein Satanist ist, sondern der ist aus der Perspektive dieser Bewegung heraus eigentlich genau das, was sie als tyrannische Autorität bekämpfen wollen.
Ja. Ja, und das ist schon bemerkenswert. 2016 in dieser Zeit des Präsidentschaftswahlkampfes und der Wahl von Trump, da hat der Satanic Temple tausende neuer Mitglieder gewonnen, die sich eben dieser Weltanschauung, dieser Gemeinschaft des Satanic Temples angeschlossen haben, weil sie so angewidert waren von diesem auch politisch aktiven evangelikalen Spirit oder dieser Bewegung, die mit Trump quasi als Galeonsfigur angetreten ist, um die USA wieder zu einer christlichen Nation zu machen. Und das hat die Leute gegen Trump mobilisiert.
Genau.
Und vielleicht ist es auch eine interessante Anekdote, um den Unterschied oder die Differenzen zur Church of Satan auch herauszustellen, weil in der Church of Satan gibt es nach Aussage der Hohepriester dort, gibt es sehr viele Trump-Anhänger. Das, was Trump bringt, so dieses Neolibertäre, dieses du musst dich selbst durchsetzen anderen gegenüber, dieses quasi dieses Machoide, das hat durchaus Affinitäten mit Werten in der Church of Satan, aber gerade nicht mit dem Satanic Temple. Das, zumindest die Verquickung mit dem Christentum ist da.
Wäre jetzt ganz interessant zu prüfen, wie das bei den Sympathisanten und Sympathisantinnen von Jordan Peterson ist, wie sich das verteilt auf Republikaner und Demokraten.
Ja.
Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Wir werden uns gleich den Inhalten stellen vom Satanic Temple. Aber lass mich da noch kurz auf eine Parallele hinweisen. Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass der Satanismus, der religiöse Satanismus, eigentlich etwas ist, was mindestens ideengeschichtlich vom ganzen Mindset her sehr direkt aus der Christentumsgeschichte hervorgeht.
Ja.
Und die Grundidee dort ist, ja, es gibt einen mächtigen Gegenspieler. Du kannst dich entscheiden, ob du dich dem lieben Gott oder seinem mächtigen Gegenspieler anschließt. Und dann ist halt die Frage, wählst du quasi die Zeit und dieses Leben oder die Ewigkeit?
Ja.
Und das ist dort eigentlich das Game. Und jetzt haben wir hier eine Parallele, wo man sagen könnte, ja, genauso wie wir im Christentum Reformbewegungen haben, die Impulse in den Humanismus eingespielt haben, die vom Humanismus selbst getragen und gestärkt worden sind, die Aufklärung als wirkliche Herausforderung angenommen haben, gibt's das auch im Satanismus. Und diese Bewegung, über die wir jetzt sprechen, das Satanic Temple, würde ich als eine solche Reformbewegung verstehen wollen. Also haben wir da wieder eine Art Gleichzeitigkeit, die vorliegt. Diese 7 Grundlagen, Manu,
ja,
die sollten wir jetzt mal durchsprechen und eben vielleicht, wenn man das jetzt hört und denkt, ist doch alles selbstverständlich, auch dran denken, ja, aber es gibt evangelikale Fundamentalisten, es gibt Donald Trump etc.
Genau. Und da spürt man dann auch wieder die Abgrenzung. Wir kommen ja auf die Aktivitäten noch zu sprechen, dieses Satanic Temple, wo man dann merkt, einfach, wo man quasi den kulturellen oder auch kulturkämpferischen Hintergrund vor Augen hat. Also die 7 Grundsätze. Soll ich mal anfangen?
Ja.
Also, erstens, ein jeder sollte danach streben, gegenüber allen Lebewesen mit Mitgefühl und Einfühlungsvermögen im Einklang mit der Vernunft zu handeln.
Der Kampf für Gerechtigkeit ist ein andauerndes und notwendiges Streben, das Vorrang vor Gesetzen und Institutionen haben sollte.
Mhm.
Das ist, muss ich jetzt trotzdem kurz, ich meine, das könnte jetzt wirklich 1:1 ein Jesuswort aus dem Neuen Testament sein.
Ja.
Also, ich meine jetzt Ehre raufen am Sabbat,
genau.
Oder das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz.
Exakt.
Das ist eigentlich die Langfassung davon.
Ja, das war das zweite, sie nennen ja nicht, reden nicht von Geboten, sondern der zweite Grundsatz, die zweite Säule,
ja,
des Satanic Temple Satanismus. Die dritte, der eigene Körper ist unantastbar. Er unterliegt dem eigenen Willen allein.
Ja, und auch da wieder, oder? Wir haben gesehen, gerade in der Corona-Pandemie, wie das auf beide Seiten, also nach rechts und nach links, bei Gegnern und Befürwortern wahnsinnig schnell kippen kann und gar nicht so selbstverständlich ist.
Ja, und dieser Grundsatz ist natürlich auch auf dem Hintergrund der amerikanischen Abtreibungspolitik zu verstehen. Also
ganz genau.
Ja.
Jetzt sind wir bei Jordan Peterson mit dem vierten Grundsatz. Die Freiheit anderer sollte respektiert werden, einschließlich der Freiheit zu beleidigen. Wer vorsätzlich und ungerechtfertigt in die Freiheiten eines anderen eingreift, beschließt damit auf die eigenen Freiheiten zu verzichten.
Ja, fünftens, Überzeugungen sollten unserem besten wissenschaftlichen Verständnis der Welt entsprechen. Wir sollten darauf achten, niemals wissenschaftliche Fakten so zu verbiegen, dass sie zu unseren Überzeugungen passen.
Genau. Und jetzt kommen wir wieder zum Neuen Testament mit der 6. Grundlage. Menschen sind fehlbar. Wenn man einen Fehler macht, sollte man sein Bestes tun, um ihn zu korrigieren und etwaige Schäden zu beheben.
Ja. Also sogar quasi die Thema Sündhaftigkeit des Menschen ist da irgendwie
ist
mit
die
verbaut.
Fehlbarkeit, oder? Aber dann auch der Gedanke der Sühne. Also man soll etwaige Schäden beheben. Man soll den Fehler korrigieren.
Ja, aber wahrscheinlich ist das auch in Abgrenzung von einem spiritualisierten Vergebungsgedanken,
ja,
der einfach sagt,
natürlich,
ja, ich habe Scheiße gebaut, der Herr Jesus vergibt mir.
Ja.
Und sie sagen, nein, quasi steh zu deinem Fehler und mach ihn selber,
genau,
wieder gut.
Genau, nicht, ja, Absolution, sondern Korrektur.
Ja. Genau. Und der siebte und letzte
Grundsatz.
Das ist
eigentlich die hermeneutische Grundlage dieser ganzen Grundsätze, oder? Der siebte.
Naja, genau. Jeder dieser Grundsätze ist ein Leitprinzip ausgelegt, um edles Handeln und Denken zu inspirieren. Der Geist von Mitgefühl, Weisheit und Gerechtigkeit sollte jederzeit über dem geschriebenen und gesprochenen Wort stehen. Also ich verstehe das quasi als nicht unbedingt Selbstrelativierung, aber als quasi übergeordnete Perspektiven, dass sogar noch diese 7 Grundsätze noch einmal eingeholt werden von diesem Grund, von dieser grundsätzlichen Haltung, dieser Geist des Mitgefühls, der Weisheit und Gerechtigkeit, der steht über allem.
Ja, so. Genau.
Ja, also ich bin dabei, Stefan. Count me in.
Ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft, wo wären denn jetzt Unterschiede? Also nehmen wir jetzt an, wir müssten ein Mission Statement für eine christliche Kirche formulieren. Wo würden wir davon abweichen? Wo würden wir nicht mitgehen? Oder worüber müssten wir mindestens lange diskutieren?
Ja, also ich an sich sehe ich wirklich nichts grundsätzlich Problematisches an diesen 7 Grundsätzen. Das Einzige, was hier natürlich ausdrücklich und absichtlich fehlt und was christlich ethisch für mich ganz fundamental wäre, ist natürlich der Gottesbezug, dass ich sagen würde, ja, der Mensch wird quasi im Bezug, in der Gegenwart, in der Begegnung mit Gott erst befähigt, ethisch zu handeln, quasi.
Ja, aber jetzt haben wir ja hier mindestens die Ausgangslage, dass sie sagen, nein, lieber Manu, ich brauche deinen Gott nicht und komme auch zu diesen 7 Grundlagen, die du ja so toll findest. Erschüttert dich das oder findest du, nein, wer nicht gegen uns ist, ist für uns? Oder?
Ja, voll. Also
wie gehst du damit um?
Ich habe ja ein ziemlich entschränktes Verständnis des Wirkens Gottes. Also ich würde ja nie behaupten, dass Gott nur irgendwie in Christen und Christinnen oder in wiedergeborenen, geistgetauften, was auch immer, Evangelikalen wirkt.
So machst du auch Podcasts mit mir.
Ja, genau, genau. Nein, ich meine, das wäre ja wirklich, das würde ich inzwischen für völlig absurd halten, sondern ich würde sagen, Gott wirkt ja auf dieser ganzen Welt und in jedem Menschen und schreibt seine Geschichte und lässt jedem Menschen auch durch andere ein Stück Vertrauen und Liebe und so weiter entgegenkommen. Und aus diesem Vertrauen und aus dieser Liebe kommt ja überhaupt die Fähigkeit, empathisch und gerecht mit anderen umzugehen. Mhm. Also ich kann das schon noch einpassen, ohne dass ich jetzt die Satanisten quasi zu anonymen Christen umfunktionieren wollte. Ja. Ja. Aber es erschüttert mich nicht. Ich finde, das Einzige, was mich beschäftigt an der Sache ist, dass hier Menschen antreten mit zutiefst humanistischen und auch ganz stark christlich geprägten ethischen Werten und Anliegen und sich und doch noch das Bedürfnis haben, sich als Satanisten zu bezeichnen oder mindestens zu apostrophieren. Das finde ich bemerkenswert.
Ich weiß, was du meinst. Ich bin da an einem Punkt, wo ich nicht sicher bin, ob das eine Vereinnahmung ist. Vielleicht hält uns das auch ein Spiegel vor, indem wir erkennen, dass das, was wir beide so selbstverständlich als christlichen Wertekanon etc. Bezeichnen würden, vielleicht auch gar nicht unbedingt diese christliche Wurzel braucht.
Ja, und es ist ja noch, also ich würde sagen, es ist ja noch viel krasser. Es ist doch bemerkenswert, dass hier 7 Grundsätze formuliert werden, die sich ganz stark um Respekt, Würde, Gerechtigkeit, Empathie und so weiter drehen. Und diese Grundsätze werden formuliert in Abgrenzung von einer christlichen Kultur, als Gegenprogramm. So muss man das ja verstehen. Ja. Die sind ja so aufgesetzt, die sagen, wir leben in einer christlichen Kultur, in einer irgendwie tendenziell theokratischen Umgebung, in der quasi Menschen zu irgendwelchen Dingen auch gezwungen werden. Und wir formulieren diese Grundsätze, um uns quasi zu befreien von dieser christlichen Kultur. Und die Grundsätze sind aber mit dem 1:1 kompatibel, was ich für christlich halte. Ja. Das finde ich krass, weißt du?
Und es geht ja hinein bis in die Form des sozialen Engagements und in die Form der Proteste, an denen sich The Temple beteiligt.
Ja.
Also es zum Beispiel eine Regel ist der Verzicht auf Gewalt, oder? Es darf niemals bei Protesten Gewalt angewendet werden. Die freie Meinungsäußerung ist ganz, ganz entscheidend. Also auch die freie Meinungsäußerung der Gegnerinnen und Gegner ist ganz entscheidend. Und Satanic Temple setzt sich ja zum Beispiel gerade in den USA ganz stark auch für das Recht auf Abtreibung ein.
Ja.
Und da würde ich sagen, ja, jetzt haben wir es hier wirklich mit einer Bewegung zu tun, die von sich selbst sagt, wir müssen uns von einer christlichen, von einer religiösen, theistischen Tradition abgrenzen, weil wir diese Werte leben wollen.
Ja.
Und jetzt haben wir ja 2 Möglichkeiten, Manu. Lass uns da mal ganz offen drüber sprechen. Jetzt können wir es so machen, dass wir sagen, ja, das ist aber jetzt theologisch interessant. Der Geist des Herrn weht, wo er will. Jetzt haben wir den auch noch bei den Satanisten gefunden. Und dann taufen wir die quasi theologisch, ohne dass die das eigentlich möchten. Die andere Variante, wäre ja die einer radikalen Selbstkritik und Infragestellung desjenigen christlichen Glaubens, dem wir uns beide verbunden fühlen. Nämlich, dass man sagen müsste, ist das, was wir im Kern Christentum nennen, du und ich, oder unseren christlichen Glauben nennen, ist es eigentlich etwas, was jetzt wirklich zutiefst und vor allem und einzig christlich ist? Oder ist das genauso wie der Satanic Temple vielleicht eine, ich sag's jetzt extra polemisch, weichgespülte Version von Satanismus ist vielleicht unser Protestantismus eine weichgespülte Form von Christentum, die letztendlich eigentlich ein Humanismus ist, bei uns beiden mit ein bisschen Gott und Hokuspokus, bei Ihnen halt ohne. Aber eigentlich ist es ein Humanismus, der sich durchgesetzt hat und das Erbe des Christentums und das Erbe eines religiösen Satanismus angetreten hat.
Ja, natürlich würde ich sagen, dass unser Verständnis des Christentums natürlich ganz stark eine humanistische Ausprägung christlichen Glaubens ist. Und für mich ist aber klar, dass der Humanismus, auch ein explizit atheistischer Humanismus, nicht denkbar ist ohne die christliche Kulturgeschichte in unserem Breitengraden, und dass er nach wie vor quasi von das nach wie vor in seinen Genen hat, selbst dort, wo er sich davon entschieden abgrenzt. Aber das,
Manu, da bin ich voll bei dir, oder? Also wenn wir das Ganze ideengeschichtlich fassen, würde ich auch sagen, ja, es ist so gekommen, dass dieser Humanismus und diese Werte, die uns beiden lieb und teuer sind und die wir jetzt auch hier bei The Satanic Temple wiederfinden, dass diese Werte bei uns angekommen sind über das Christentum. Aber es ist ja auch ganz viel anderes mitgekommen, was wir nicht gut finden.
Ja, eben.
Und jetzt ist quasi meine Frage, was ist der Kern davon? Also ist der Kern davon ein bestimmtes, wahres, reines, pures Christentum? Oder ist der Kern davon eigentlich eine humanistische Lerngeschichte, die sich jetzt für uns beide christlich ausdrückt, für andere Menschen satanistisch ausdrückt und für wiederum andere Menschen muslimisch ausdrückt, oder so, dass sie sagen, eigentlich brauche ich dafür gar keine religiösen oder ideologischen Versatzstücke mehr?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mit der Alternative einverstanden bin oder so weit mitkomme, weil das, wie gesagt, für mich eine ganz starke, eine in sich verwobene Angelegenheit ist. Das Christentum hat quasi Humanismus, Aufklärung und so weiter aus sich selbst herausgesetzt, und gleichzeitig braucht das Christentum, die Kirche, der christliche Glaube, braucht ja dann auch diese Abgrenzungsbewegungen. Das würde ich auch von der Religionskritik sagen. Die Religionskritik ist ein ganz entscheidendes Entwicklungsmoment im Christentum und hat immer wieder den Finger auf Stellen gelegt. Manchmal ist die Kritik überzogen, manchmal schießen sie übers Ziel hinaus, aber Gott sei Dank gibt es noch profilierte Religionskritiker. Und ich würde den Satanismus auch, du hast das vorhin kurz erwähnt, so ist das jetzt eine Kritik, ein Stachel, ich würde den als Stachel eines kulturell und politisch geframten Christentums, würde ich den Satanismus gerade in dieser Ausformung extrem ernst nehmen. Das macht mich nachdenklich, wenn Menschen im Namen des Satanismus zum Beispiel gegen, das gehört ja zu den Aktivitäten des Satanic Temples, zum Beispiel Protect the Children initiieren. Ein Projekt, das sich gegen Gewalt an den Schulen wendet. Und Gewalt, die doch auch sicher nicht ausschließlich, aber auch immer wieder verübt wird unter christlichen Vorzeichen. Wir hatten das in der Schweiz mit dem Lederach-Fall besprochen, und in den USA ist es offenbar in evangelikal geprägten Gebieten auch immer wieder zu Gewalt an Kindern gekommen. Und die Satanisten vereinigen sich und lancieren ein Projekt, Protect the Children, um auch gegen Gewalt gegen Kinder aufzuschließen. stehen oder gegen weltanschauliche Vereinnahmung von Kindern an Schulen, für die Freiheit auf Meinungsäußerungen. Die haben eine Aktion gemacht, Engagement für muslimische Flüchtlinge, die im Zuge von Terroranschlägen an Schulen ganz übel auch diskriminiert wurden und Repressalien erlitten. Und da haben sie sich eingesetzt für muslimische Flüchtlinge und ImmigrantInnen, um sie zu schützen. Also mich macht das eigentlich nachdenklich und ich finde, das ist ein Stachel und eine Kritik, die man mal sitzen lassen muss, dass eben eine christliche Kultur auch Fehlentwicklungen ausbilden kann, die ironischerweise im Namen des Satanismus dann
korrigiert werden. Aber genau das ist doch der Punkt, auf den Karl Barth schon mal ganz prominent hingewiesen hat, indem er sagt, die Häresie ist nicht das Außerhalb der Kirche oder ihrer Geschichte, sondern gehört zur Kirche und ihrer Geschichte dazu, nämlich als Korrektiv. Und das ist total interessant.
Ja.
Und das bedeutet, oder? Ich selbst bin im Moment so an einem Punkt, wo ich so sehe. Einfach zu sagen A oder B, so wie ich vorher die Frage gestellt habe, das ist mir zu einfach.
Ja.
Also quasi zu sagen, na ja, unser humanistisches Erbe ist eigentlich ein Erbe des Christentums, ist mir zu einfach. Aber auch zu sagen, na ja, es gibt da einfach Grundlagen, die gar nichts mit dem Christentum zu tun haben und dazu führen würden, wäre mir auch zu einfach, weil ich glaube, man kann Dinge nicht ohne ihre Geschichte, ihre Entwicklung wirklich realisieren. Aber das, was doch bleibt, ist, dass wir sehen, vieles von dem, was dem Christentum gut getan hat und was der Welt gut getan hat, ist eigentlich nicht aus dem christlichen Establishment herausgekommen, sondern aus Serien wie South Park, aus Aufbrüchen am Rand der Kirche und ihrer Geschichte. Man kann da auch Reformbewegungen und alles mit hineinzählen, aber eben dann auch dieser Satanic Temple, würde ich sagen.
Ja. Ja.
Und das ist jetzt nicht der Versuch, die zu vereinnahmen und zu sagen, hey, ihr seid eigentlich Protestanten, jetzt kriegt das mal noch hin mit dem Gottesbezug. Das meine ich echt nicht so, sondern ich spreche jetzt nur aus einer rein christlichen Perspektive, was aus dieser Perspektive eine solche Bewegung für mich bedeutet, oder?
Ja.
Nicht,
ja,
was wir für sie bedeuten.
Ja, genau. Aber das finde ich finde das ein gutes Schlusswort eigentlich. Man könnte sogar, wenn wir ein paar Leute auch aufregen wollen, sagen, wir sind dankbar für die symbolischen Satanisten. Die haben uns was zu sagen. Und man würde gut tun, anstatt in eine Satanic Panic zu verfallen, die Kritik ernst zu nehmen, die zumindest diese Ausformung der symbolischen Satanisten ans Christentum und an eine christlich verbrämte Kultur auch richten.
Ja. Ja. Also eigentlich haben wir jetzt mal eine Bewegung gefunden, wo wir sagen können, das sind würdige Erben, mindestens für einen Teil dessen. Was es da anzutreten gibt. Und wir hätten wahrscheinlich beide nicht erwartet, dass wir zu dem Ergebnis kommen, als wir die Staffel geplant haben.
Ja, also das war für mich irgendwie das überraschendste Thema bis jetzt. Ihr Lieben, ja, das waren zwei Folgen zum Thema Satanismus. Wir wünschen euch eine, wie sagt man, eine selbstermächtigte, mutige und verantwortungsvolle Woche und hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss zusammen.
Tschüss. RefLab.